Wir feiern heute diese Taufen und wir feiern Himmelfahrt. Und als wir das letztes im Schügo hatten, habe ich erzählt, da war die Frage, der ist hochgefahren, ne? Wo wohnt der jetzt eigentlich? Und es gibt so eine kleine Geschichte von einem Rabbi, also einem jüdischen Gelehrten, der seine Schüler fragt, na, wo wohnt Gott eigentlich? Und die lachen ein bisschen und sagen, ja, ist ja klar, ist eine naive Frage. Die ganze Welt ist voll von seiner Gegenwart, voll von seiner Herrlichkeit. Gott wohnt überall. Und schauen ihn gespannt an, was er jetzt so sagt. Und er sagt, ja, Gott wohnt da, wo man ihn einlässt. Wo wohnt Gott? Gott wohnt da, wo man ihn einlässt. Wo Gott wohnt, ist ja eigentlich eine uralte Frage, die Menschen zu allen Zeiten sich gestellt haben. Und früher hat man gedacht, der wohnt in Bäumen oder der wohnt in Flüssen oder sonst wo in Seen oder in Heiligtümern. Überall hat man gedacht, das ist voll, die Welt ist voll seiner Herrlichkeit. Wenn man Kinder fragt, ich habe das mal in der Schule gemacht, habe die gefragt, wo Gott wohnt, und das mal malen lassen. Habt ihr eine Idee, wo würdet ihr Gott hinmalen? Schön, in deinem Herzen. Gut, das ist die Predigt quasi schon vorweggenommen. Sehr schön, ja. Meistens, muss ich aber zugeben, ist sozusagen das so, dass die Kinder den dann irgendwo auf einer Wolke malen oder manche malen ihn in die Kirche, weil die sagen, das ist ja sein Haus, der wohnt also hier. Und wenn ich manchmal Menschen frage, wo wohnt Gott denn oder so, dann sagen die, Herr Pfarrer, ich brauche eigentlich keine Kirche. Für mich wohnt Gott in der Natur und da begegne ich ihm am ehesten. Also wo wohnt Gott, beantworten Menschen unterschiedlich. Mein Verdacht ist, die meisten sagen nicht in meinem Herzen oder so, sondern die sagen Himmel oder Kirche, weil in die Kirche geht man recht selten und der Himmel ist weit weg. Das heißt, ich kann eigentlich mein Leben so führen, wie ich es möchte, ohne dass Gott mir in die Quere kommt. In meinem Herzen wäre mir sehr nahe. Ja? Deswegen ist es für viele Menschen oft lieber so, dass er, oder mir geht es auch manchmal so, dass es abstrakter ist, wenn er da oben ist irgendwo. Es ist ja auch wahr, Gott wohnt überall. In unserem Predigttext für den heutigen Sonntag, da geht es auch um die Frage, wo wohnt Gott eigentlich? Und der König Salomo, der hatte die große Ehre und den Auftrag für das Volk Israel und für den Gott, ein Haus, einen Tempel zu bauen. Und Gott hat versprochen, bau du das Haus und dann ziehe ich dort mit meiner Herrlichkeit ein. Und schließlich kommt es soweit, der Tag ist da, das Haus, der Tempel steht in Jerusalem und es ist soweit, Gott zieht ein. Und dann lässt der Salomo alle rufen und wir hören dann von dem ersten Gebet, was er sozusagen vor dem Altar in diesem Tempel da im Angesicht der Gemeinde spricht. Da heißt es, und Salomo trat vor den Altar des Herrn im Angesicht der ganzen Gemeinde, breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach, Herr Gott Israels, es ist kein Gott, weder droben im Himmel noch hier unten auf der Erde wie du, der dir gleich ist. Du bist treu, du hältst den Bund und bist barmherzig gegenüber deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen. Du hast Wort gehalten gegenüber deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deinem Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist, wie es sich jetzt zeigt an diesem Tag. Der Tempel, das Haus steht. Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, dass du deinem Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und alle Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Mein Gott, wende dich zum Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen. Herr, damit du das Flehen und das Gebet deines Knechts heute vor dir hörst. Komm und wohne mitten unter uns. Man muss sich das mal bildlich vorstellen. Der steht da mit den Armen weit oben und sagt, da oben, da wohnt ja Gott eigentlich so, mit dieser Haltung. Und sagt, kein Gott ist dir gleich. Du bist treu, Du hast es versprochen und jetzt steht das Haus da. Wahnsinn. Und dann erschrickt das Salomo irgendwie selber. Ja, aber sollte es wirklich sein, dass dieser große Gott, der alles gemacht hat, wirklich in einem Haus wohnen, das ich gebaut habe? Unfassbar. Gott zieht ein und es geschieht so. Die Herrlichkeit Gottes lässt sich nieder. Und der Tempel in Jerusalem wird zu einem Ort, an dem über Generationen hinweg Menschen Gott begegnen und seine Herrlichkeit erleben. Ja, selbst 3000 Jahre nach diesem Gebet, nach diesem Dings, pilgern Menschen nach Jerusalem und spüren etwas von der Gegenwart Gottes, die in diesem Haus war, an dieser Klagemauer. Die Bibel ist voll von Menschen, die dort Gottes Gegenwart gespürt haben. Und das Geheimnis dahinter ist, dass Gott konkret an einem Ort erfahrbar wird. Und das ist das Besondere am christlich-jüdischen Gottesbild, an diesem Gott. Dass Gott sich konkret erfahrbar und finden lässt an einem Ort. Und deshalb war das auch so furchtbar, als dann dieser Tempel zerstört wurde, weil das jüdische Volk hat sich dann gefragt, ja, wo wohnt Gott jetzt? Lässt er uns im Stich? Ist er da? Ist er überhaupt noch da? Wo ist dieser Gott? Und ich glaube, das ist eine Frage, mit der vielleicht viele oder einige von uns sich identifizieren können. Wo ist eigentlich dieser Gott? Wo? Wo lässt er sich finden? Und dieser Tempel, der dann zerstört ist, im Neuen Testament sucht sich Gott eine neue Wohnung. Im Johannesevangelium heißt es, er, also Jesus, wurde ein Mensch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die der Vater ihm gegeben hat und sie wohnte in seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade, Wahrheit und Herrlichkeit. Gott baut sich einen neuen Tempel. Er macht sich wieder konkret fassbar in einer Person. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht, wie Gott ist. Der sieht die Herrlichkeit Gottes. Gott ist nicht eine abstrakte Idee. Er verschwimmt nicht im Himmel oder in der Natur. Er wohnt auch nicht einmal in der Woche hier am Sonntag in der Kirche. Nein, in Jesus lässt sich Gott finden. Und was hat das genau mit Himmelfahrt zu tun? An Himmelfahrt denken wir daran, dass dieser auferstandene Herr gesagt hat, bevor er sozusagen dahin gegangen ist, wenn jemand mich liebt und er mein Wort hält, wird mein Vater ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Und das ist jetzt der Sprung, finde ich, der ziemlich cool ist. Gottes Sehnsucht, die sich in der Bibel zeigt, dass er bei seinen Menschen wird, kommt uns immer näher. Erst in diesem Tempel, dann in seinem Sohn, in Jesus. Und dann sagt Gott, ich möchte, dass du mein Heiligtum bist, dass du meine Wohnung bist, dass ich bei dir wohne. Wo wohnt Gott? Dort, wo man ihn einlässt, hat der Rabbi gesagt. Nicht, weil ihr so gute Christenmenschen seid oder so vorbildlich lebt, nein, weil es deine Bestimmung als Mensch ist, dass Gott sagt, in dir möchte ich wohnen. Ich möchte dich mit meiner Herrlichkeit, mit meiner Liebe, mit meiner Gerechtigkeit, möchte ich dich erfüllen. Und so wie Gott bei Salomo das Wort gehalten hat und die Herrlichkeit kommt, so dürfen wir es erleben, wenn wir unser Herz öffnen, dass er da reinkommt. Der Franziskanerpater Henry Nouwen, der war mal in einem Kloster für 7 Monate, eine Auszeit. Und zu Beginn dieser Zeit hat er den Abt, den Chef von diesem Kloster, gefragt, kannst du mir ein Wort geben, was ich diese 7 Monate meditieren soll? Und der hat gebetet und hat ihm dann ein Wort gegeben und hat gesagt, ich glaube, dass das Wort Gottes für dich heißt, was du meditieren, worüber du nachdenken sollst, ich bin die Herrlichkeit Gottes. Und der Abt fügte hinzu, sie sind der Ort, den Gott sich zur Wohnung erwählt hat. Und das ganze geistliche Leben, Christsein, besteht in nicht mehr und nicht weniger als in dem Versuch, ihm den Raum zu schaffen, für seine Herrlichkeit, dass sie sich in unserem Leben zeigen kann und sich etwas von der Schönheit, von der Güte und der Liebe, mit der Gott uns liebt, in unserem Leben spiegelt und es weiter hinausstrahlt. Liebe Schwestern und Brüder, du bist gemacht für die Herrlichkeit Gottes. In dir soll sie wohnen. Wenn du das nächste Mal in den Spiegel guckst, kannst du sagen, ich bin gemacht für die Herrlichkeit Gottes. Ich bin sein Heiligtum, ich bin kostbar. Und damit es jetzt ganz konkret wird, weil manchmal ist es ja so schwierig, das sich selbst zuzusagen ist, dürft ihr jetzt mal kurz nach links und nach rechts gucken und sagen, du bist gemacht für die Herrlichkeit Gottes. Gott möchte in dir wohnen. 1, 2, 3, los. Und schon fließt die erste Liebe hier, wenn ich das so sehe. Mann, so schnell geht es mit der Herrlichkeit Gottes. Schon fließt Liebe, schon fließt Freude. Es zeigt sich was von der Güte, der Schönheit Gottes. Dort, wo ich das anfange zu glauben, dass die Herrlichkeit, dass ich so wertvoll bin, dass dieser große Gott in mir wohnt, dann muss doch alle sozusagen Depressionen über mich selbst und meine Schwächen wegfallen. Kostbar und würdig und heilig bist du, großartig gemacht, dass der allmächtige Gott in dir Wohnung nehmen möchte. Wenn das stimmt, dann verändert es doch alles, wie wir miteinander umgehen, wie wir leben. Da muss Angst weichen, weil wenn die Herrlichkeit Gottes, des Allmächtigen in mir wohnt, wer kann denn dann verzweifeln auf Dauer? Wer kann denn dann sich verschließen, wenn die Liebe Gottes in dir wohnt? Gott will Gemeinschaft mit dir haben, in dir Wohnung nehmen. Wo wohnt Gott? Dort, wo man ihn einlässt. Und wir können uns das Gebet von Salomo, was er am Schluss spricht, vielleicht mit anderen Worten für uns zu eigen machen. Er betet dann, mein Gott, wende dich zum Gebet deines Knechtes. Höre mein Flehen. Und komm und wohne mitten unter uns. Und wir können sagen, und Gott, komm mit deinem Geist und wohne in mir. Lass deine Herrlichkeit hier Raum gewinnen. Und mit dem nächsten Lied können wir diese Bitte in dieses Gebet in einen Gesang umwandeln. Da heißt es, komm in mir wohnen, lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum werden. Das schenke euch und mir der allmächtige und barmherzige Gott. Amen.